Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von X-Plus Sustainability mit Rudolf Auenkofer, Geschäftsführer des Center for Transportation and Logistics. Herzlich willkommen hier im Podcast X-Plus Sustainability, Rudi. Du bist jetzt seit 4 Jahren Geschäftsführer vom CNA, hast 2021 übernommen, ich glaube im 1. Juli. Das war A, 25-jähriges Jubiläum und B, quasi das Ende der Corona-Maßnahmen. Erzähl doch mal, was so in den 4 Jahren im Kontext des Vereins, aber auch auf der anderen Seite im Bereich der Logistik passiert ist.
Ja, die Daten stimmen schon mal. Ich bin beim CNA offiziell seit 1. Juli 2021. Vorher schon ein bisschen angefangen, intern und das Ganze angeschaut, natürlich auch mit vernünftiger Übergangszeit, wie man das heute so schön macht. Ja, und es ist richtig, da hat gerade die Pandemie aufgehört. Und wenn man den CNA sieht, der ist ja 96 gegründet worden, um Menschen zu vernetzen. Ging ja in den 90er Jahren noch nicht so leicht, wie es heute ist. Kein LinkedIn, kein Xing oder was man auch sonst immer noch hätte. Oder auch privat gab es ja auch noch kein Facebook. Das heißt, die Aufgabe ist nach wie vor gleich geblieben. Aber letztendlich hat sich für alle Netzwerke, die sich um Innovation, um Fortschritt kümmern, die Fortschritt in einer gewissen Art und Weise durch Dialog unterstützen wollen, mit der Pandemie natürlich extrem viel verändert. Das erste ist viele Veranstaltungen, die vorher ganz normal in Person waren. Da kam von heute auf morgen keiner mehr, beziehungsweise man hat das ja auch schon gemerkt nach der ersten und zweiten Veranstaltung, die wir wieder angefangen haben. Und das zweite ist natürlich so vernetzen, haben alle in der Pandemie freiwillig oder zwangsweise gelernt, weil man in die Cloud migriert oder transformiert ist. Somit war also die Frage, wie gestaltet man das neu? Wir haben ein Konzept entwickelt, das nennt sich Both of Best Worlds. Das heißt, wir haben mittlerweile 3 Kongresse hier in Bayern für Mobilität, Transport, Logistik und für Bahntechnik. Und da schaffen wir es mittlerweile, jeweils knapp 400, 450 Leute zu motivieren, zu kommen. Also das sind wirklich große Kongresse geworden. Die sind doppelt, dreifach so groß wie in den Jahren vor der Pandemie. Wow. Und diese anderen Veranstaltungen, die wir Innovation Circle nennen, 90 Minuten, 1, 2 Themen und Diskussion, Fachvortrag, Impuls, das machen wir alles nur noch virtuell. Somit kriegen wir natürlich auch da Referenten, die vorher nie im Leben den Weg nach Nürnberg gemacht hätten. Und natürlich sind dann je nach Thema statt früher halt im persönlichen Kreis um die 15, 20 Personen haben wir halt jetzt halt je nach Thema dann bis zu 50, 60 Personen, die aktiv mitdiskutieren, wenn es um KI oder Cybersecurity oder dann um auch ein regionales Thema, die Stadt, Land, Bahn, Nürnberg, Erlangen geht. Das sind dann die Sachen, wie der Verein und das Netzwerk auf diese Transformation reagiert hat.
Ja, das ist super interessant. Ich bin Geschäftsführer geworden der Lexon GmbH im Oktober 2020, also auch noch mitten in der Pandemie. Und die Lexon war dann ein Jahr alt und da waren wir genau in der gleichen Situation, mal unabhängig von der Pandemie, aber hinzugehen und zu sagen, Aachen ist eine schöne Stadt, aber jetzt auch nicht so Hotspot, wo die Menschen zwangsläufig arbeiten wollen. Und wir haben auch da sicherlich im Kontext der Pandemie überlegt, wie wollen wir das Unternehmen aufbauen und haben es auch hybrid aufgebaut. Haben gesagt, okay, es wird immer Menschen geben, die am Standort Aachen auch arbeiten wollen, aber ein Großteil der Mitarbeitenden wird sicherlich nicht dort arbeiten. Aber eigentlich macht es ja auch nicht aus, wo man arbeitet, sondern wie man zusammenarbeitet und welche Kommunikationsform man nutzt. Und das ist uns ganz gut gelungen. Mittlerweile sind 60% unserer Mitarbeitenden sind nicht mehr am Standort Aachen. Also eine ähnliche Entwicklung irgendwo. In der Logistik hat sich sicherlich auch eine ganze Menge getan. Das ist ja auch einer eurer großen Felder, die ihr besetzt. Wenn man das sich so anschaut, wo steht die Logistik A nach der Pandemie und B, was für Herausforderungen wird sie in der nächsten Zeit haben? Und was seht ihr so als die größten Herausforderungen aktuell?
Aus unserer Sicht das sagen auch unsere Mitglieder oder auch die Teilnehmer bei den Veranstaltungen, hat sich ziemlich viel getan. Wenn man jetzt mal vor die Pandemie nochmal geht, da ging es ja vom Prinzip nur noch um Kosten. Man hat über die Pandemie erkannt, dass die Resilienz, die Stabilität der Lieferkette entscheidend ist. Man hat auch erkannt, dass es vielleicht gut ist, wenn es bei dem einen oder anderen ein Problem ist, noch eine Alternative zu geben. Das heißt, Logistik hat sich in einer gewissen Art und Weise neu erfunden. Also immer noch extrem kostensensitiv, aber auf der anderen Seite digitale Vernetzung und natürlich über die Vernetzung deutlich mehr Information und dadurch in einem dritten Schritt auch entsprechend Resilienz, beziehungsweise mit dieser kompletten Migration der weltweiten Wirtschaft in die Cloud, die beschleunigt worden ist, gibt es natürlich auch noch viele neue Kontakte oder viele neue Beziehungen, die Logistik heute einfach mit abbildet, eben für die Kunden, die neue Wege suchen mussten.
Das Thema digitale Vernetzung, gerade sicherlich auch von Daten, die im Kontext der Logistik relevant sind. Wir haben in einem anderen Podcast mal gelernt, dass ein LKW ungefähr 30.000 Datenpunkte pro Minute austauscht mit den Systemen, mit denen sie zusammenarbeiten, ist natürlich auf der Strecke extrem relevant, wenn Logistiker nachverfolgen, wie effizient die Fahrzeuge auf der Straße sind. Aber in den Prozessen davor und danach, was hat sich da entwickelt?
Also klar, diese Unmenge an Daten, das ist erstmal dieser erste Effekt, den es in allen Branchen gibt. Ich komme aus der IT-Branche, da sammelt man noch mehr Daten und fragt sich dann ein paar Jahre später, warum, beziehungsweise man löscht es wieder, weil der Datenspeicher nicht mehr günstiger wird. Das, was aus unserer Sicht entscheidend ist, dass man praktisch die relevanten Daten mittlerweile lernt, aus dem Wust an Daten rauszufiltern und im Vergleich zu, was vorher ist oder was nachher ist, die Lieferkette wird in ihren Übergabepunkten berechenbarer.
Bedeutet genau was?
Man weiß eben, der LKW ist zu spät oder der LKW kommt etwas früher. Und alle, die hier neue Systeme in puncto Vernetzung letztendlich entwickeln, wo Ankunftszeit einfach ganz salopp bekannt gegeben wird, kann man als Beispiel eben erhebliche Effizienzgewinne rausholen. Ob das bei einem Terminal ist, ob das letztendlich auch bei einem Kunden ist. Das heißt, es sind die vielen kleinen Dinge oder andersrum formuliert, Logistik hat in puncto Vernetzung, digitale Vernetzung extrem viel Potenzial gehabt und hat es noch, weil eben vor der Pandemie einfach nicht groß was passiert ist. Der LKW hat gewartet und heute gehen die Systeme alle in diese Richtung, dass man eben auch Zeitpunkt genau planen kann.
Was ja auch hilft, die Preise oder die Kosten Cent pro Kilometer zu optimieren.
Richtig, und das führt automatisch in eine Optimierung. Also im Zuge einer Transformation sicherlich low-hanging fruits und nichts Berauschendes, Faszinierendes, wie es bei KI in anderen Branchen möglich ist, aber doch mit einer sehr soliden Art und Weise eben die Möglichkeit, Effizienz zu steigern und dadurch Auslastung und auf der anderen Seite Kosten zu senken.
Das ist ein guter Sprung zum Thema Antriebsarten. Wenn wir hier in den nächsten Change-Prozess gehen, einmal von das Thema Digitalisierung gerade, Elektromobilität. Wie sind die Logistiker hier aus deiner Sicht gerade aufgestellt? Was sind die Herausforderungen?
Transport und Logistik ist sicherlich, was Innovations betrifft, eine Follower-Branche. Historisch bedingt, es gibt die ausgetretenen Wege im Mittelalter, die jeder laufen musste. Und wer da halt innovativ links oder rechts abgekommen ist, der kam vielleicht nicht an oder kam mit weniger an oder musste wieder zurück. Das heißt, ich als zwar jemand, der sich viel mit Logistik auch vorher befasst hat, aber nicht in der Branche aufgewachsen bin, sehe den Hintergrund schon als Aspekt. Auf der anderen Seite, wenn man Logistiker, Transportunternehmen von was überzeugt, was Hand und Fuß hat, dann geht das relativ flott und relativ schnell, weil dann packt die Branche richtig an. Und bezüglich Antriebstechnologien, glaube ich, hat man es versäumt, auch politisch aus Berlin in den letzten 4, 5 Jahren Klarheit zu schaffen. Was ist es wirklich? Womit kann ich fest kalkulieren? Also fahren irgendwann LKWs mit Stromabnehmer auf der Autobahn? Ja, nein. Oder dann nur auf wenig Strecken oder eben heute auch jetzt dann vielleicht gar nicht mehr. Und in so einer Situation mit Unsicherheit investiert ein Transport- oder Logistikunternehmen aufgrund des Preisdrucks eher nicht. In anderen Branchen sagt man Chance und man investiert und nutzt die. Gerade wenn man also in einer digitalen Welt zu Hause ist, wenn man aber eine Lkw-Flotte hat und nicht weiß, wo man dann letztendlich den Tank wieder füllen soll, was da auch immer reingehört, oder ob die Batterie wieder irgendwo geladen werden kann, dann wartet man ab, was passiert. Ich denke, das ist genau der Effekt, den man jetzt die letzten Jahre hatte. Also ein bisschen klarere Kommunikation oder ein bisschen Kommunikation in die Zukunft mit klaren Aussagen wäre wahrscheinlich von Vorteil gewesen.
Braucht es Fördermaßnahmen?
Fördermaßnahmen sind sicherlich hilfreich, um das Ganze loszubekommen, um den Stein ins Rollen zu bekommen. Somit ja, die Branche lebt auch davon, dass man plakative Aushängeschilder hat, mit denen man letztendlich einen Punkt hat, wo man es anschauen kann, wo man das Ganze erleben kann, wo man auch dann zum Teil merkt, ist ja ganz einfach. Mittellangfristig, und das fängt jetzt schon an, gibt es viele Unternehmen, die richtig Geld investieren, auch Mittelständler mittlerweile. Und somit aus diesen Pilotprojekten kommt schon eine Welle zustande, die halt vielleicht ein bisschen flacher ist, aber natürlich, weil sie nicht so steil ist, etwas länger laufen wird und somit natürlich für das ganze Ökosystem besser ist, weil man es besser managen kann. Auch gerade vor dem Hintergrund Generationenwechsel, der natürlich die Branche auch nochmal stärker trifft als andere.
Wir haben ja, wenn wir uns das Thema Elektromobilität anschauen, wahrscheinlich zwei Szenarien. Das eine ist das Thema öffentliches E-Truck-Charging. Da braucht es noch viel Invest, um die entsprechenden Ladepunkte auch verfügbar zu machen. Das ist sicherlich ein relevantes Thema für die Langstrecke. In der Mittelstrecke ist es wahrscheinlich eher das Thema, wie statten sich Depots in der Zukunft aus und in welchem Kontext sieht man dann das Invest für Ladeinfrastruktur, wenn es kombiniert werden kann mit PV und Speicher, weil dann ja A, die Kosten über die eigene Stromerzeugung optimiert werden können, aber im Zweifelsfall über dynamische Stromtarife auch ein Geschäftsmodell daraus werden kann, was den Logistiker in seiner Refinanzierung unterstützt. Und siehst du, dass dieses Thema bei den Logistikern schon angekommen ist? Oder braucht es hier noch Erklärungsbedarf dahingehend, dass es eigentlich nicht nur Kosten sind, sondern eine Investition in ein System, was permanent unterstützen kann in dem Kontext TCO?
Also wenn man jetzt mal den einfacheren Teil nimmt, also Mittelstrecke oder auch Kurzstrecke, da ist es sicherlich angekommen. Da gibt es auch hier in Bayern, ist ja ein sonniges Land, bereits viele, die das auf ihren Dächern drauf haben, die das entsprechend so machen, die letztendlich noch ein bisschen mit den Speichermöglichkeiten kämpfen. Aber da ist es dann eine Frage der Tourenplanung und wenn der LKW wieder zurückkommt oder wenn die Touren so geplant werden können oder mit einem fixen Zwischenstopp, wo man nachladen kann, dann glaube ich, finden sich gerade viele lokale Lösungen, die in einer gewissen Art und Weise funktionieren. Das, was hier fehlt, ist sicherlich die positive Kommunikation. Da glaube ich, hängt noch in den Köpfen eben das, was man vor 3, 4, 5 Jahren gehört hat. Und da würde klare Kommunikation oder auch das ein oder andere Incentive sicherlich gut tun. Wenn man dann in den Langstreckenbereich geht, da wird es dann um Dimensionen komplexer. Also A, wird es dann grenzüberschreitend, B, wird es dann auch weniger planbar. Und da ist sicherlich sehr, sehr viel Informationsarbeit erstmal nötig. Wo funktioniert es heute schon? Wo kann ich mir das anschauen? Beziehungsweise in einem zweiten Schritt auch dann neue Geschäftsmodelle, kann ich das irgendwo auch so einbringen, dass ich gegebenenfalls mehr Kosten wieder refinanzieren kann.
Das Thema Mobilität ist auch im betrieblichen Kontext in einem Change-Prozess. Also wir sind ja ein klassisches Dienstwagenland. Ich glaube, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt in der Form. Auch hier gibt es ja die Veränderung hin von, brauche ich noch die Anzahl an Firmenwagen im Unternehmen? Ist es überhaupt noch ein relevantes Motivationsmittel, wenn es nicht tatsächlich ein Firmenwagen ist, den ich für meinen dienstlichen Einsatz auch brauche? und ist das Thema Mobilitätsbudgets in Unternehmen, die dann wieder aufgelegt werden können auf unterschiedliche Lösungen, ob das ÖPNV ist, ob das Mikromobilität ist, was auch immer. Ist das ein relevanter Faktor in Unternehmen?
Ich glaube ja, weil das, was du am Anfang angesprochen hast, dass Menschen ja auch dann nicht mehr vor Ort arbeiten, sondern auch hybrid oder faktisch dann nur zu Hause und ab und zu vorbeikommen, das erfordert einen neuen Ansatz. Der vielleicht klassisch deutsche Ansatz, Firmenwagen, ist eben auch wieder so eine One-Size-Fits-All-Lösung, die halt früher gepasst hat. Wenn man heute junge Menschen anschaut, dann ist das schon anders. Da ist aus meiner Sicht die Frage dann, wenn die mal älter werden und Familie haben, also auch Kinder, ob dann der Firmenwagen nicht doch wieder ein Incentive ist, dass man vielleicht, wenn man eben jung ist und noch keine Familie hat, einen anderen Stellenwert hat. Aber man wird hier vielfältiger denken müssen. In dem Moment, wo ich hybrid arbeiten kann, wo ich zweimal die Woche im Office bin, werden die Pendelstrecken länger werden. Das heißt, ich muss mir, wenn man es jetzt hier im Süden nimmt, ich muss mir ja nicht mehr unbedingt den Luxus München leisten. Ich kann ja auch, wenn ich nur zweimal die Woche hier sein muss und auch mit einem verbesserten ÖPNV-Angebot, kann ich auch weiter Richtung Oberbayern, Richtung Berge gehen. Oder Tradition wird ja in vielen Gegenden wieder groß geschrieben. Ich bleibe einfach da, wo ich aufgewachsen bin und nehme halt dann zweimal am Tag dieses Pendeln nach München oder in eine andere Metropole einfach im Kauf. Und ob es dann 100 oder 150 Kilometer sind, spielt keine Rolle. Oder ob es dann mit ÖPNV 10 Minuten mehr oder weniger sind. Auch da kann ich ja mittlerweile arbeiten. Das heißt, diese Situation, dass verschiedene Menschen auch ganz verschiedene Lösungsansätze brauchen, spielt ganz klar in die Karten zu dem, was du sagst, Mobilitätsbudgets, die man dann in gewisser Form variabel nutzen kann.
Müsste vom Gesetzgeber dann auch mal anders bewertet werden. Auch hier brauchen wir, glaube ich, eine Verbesserung in der steuerlichen Bewertung. Der Firmenwagen wird noch klassisch steuerlich optimiert, was auch aus meiner Sicht für das Produkt vollkommen okay ist, ne? Weil ich glaube, das wird nicht weggehen. Es wird immer Menschen geben, die, wie du sagtest, in eine familiäre Situation kommen, wo ein Firmenwagen viel relevanter sein kann als ein Mobilitätsbudget. Aber auf der anderen Seite wird es ganz viele junge Menschen geben, gerade in urbanen Räumen, die sagen, hier auch noch in München ein Auto. Ich weiß noch nicht mal, wie ich meine Miete zahlen kann. Einen Parkplatz finde ich auch nicht. Und eine Garage möchte ich mir dazu jetzt nicht auch noch irgendwo leisten. Und das sollte man aus meiner Sicht definitiv in Einklang bringen, weil da wird zu einseitig gefördert. Das hat eine Historie in Deutschland, ganz klar. Aber ich glaube, auch hier haben wir einen Prozess. Da kann ja das Thema autonomes Fahren durchaus eine relevante Rolle im urbanen Umfeld spielen. In den USA gibt es mittlerweile in allen großen Städten autonome Taxis. Das ist so der Anfang. Wie siehst du autonomes Fahren in Deutschland, jetzt mal generell im privaten Bereich, aber auch in solchen Konstellationen wie Mobilitätsformen, Taxis, Chauffeurservice innerhalb der City?
Also ich denke, das wird kommen. Das ist eine Frage der Zeit. Auch eine Frage, ob man hier bei uns Sicherheitsstandards oder welche Standards auch immer, da bin ich jetzt kein Techniker, auch auf diese Option anpassen möchte. Die Herausforderung, glaube ich, gerade wenn man also jetzt im urbanen Raum sieht, ist halt eine kritische Masse an Menschen, die das auch benutzen. Das geht in Amerika mit den Metropolen deutlich leichter. Da bekomme ich schneller einen Return on Investment, weil ich einfach genügend Kunden dafür habe. Wenn man jetzt Deutschland nimmt und dass wir ja eher auf Konsens aus sind, gibt es natürlich auch die Frage, ob man das dann so günstig anbieten kann, weil auch jemand, der Taxi fährt, dann natürlich ein gewisses Bedürfnis hat, dass das irgendwo immer noch ein fairer Wettbewerb ist oder die Gewinne eben dann nicht unbedingt zu Unternehmen, die nicht hier sind, abwandern. Also ich glaube, das kommt, aber das dauert noch ein bisschen aufgrund dieser kritischen Masse, die man braucht. Die Menschen, die bereit sind, das jeden Tag zu nutzen. Menschen, die letztendlich auch dann das Ganze finanziell tragbar gestalten. Von daher würde ich eher so sehen, man kann es bei uns auf Autobahnen leichter realisieren. Autobahnen sind bei uns sehr klar definiert. Wir haben ja hier in Bayern auch dieses Testfeld oder die Testfelder mittlerweile. Und da, glaube ich, wird es schneller kommen, weil man eben sagen kann, ja gut, die nächsten 50 oder 100 Kilometer, da ist eben alles so gebaut, dass ich auch mal hier nicht wirklich am Steuer sitzen muss. Und die Autoindustrie tut ja mit all dem Entertainment, was da heute mittlerweile reinkommt, sehr, sehr viel, dass man solche Zeit auch nutzen kann. Also ich glaube, das ist ein wahrscheinlicherer Weg, weil einfacher und punktuell auch schneller, einfacher realisierbar als ein hochkomplexer Verkehr in den Großstädten, die bei uns ein bisschen enger sind als jetzt in den USA.
Ja, absolut richtig. Ich fahre ungefähr, glaube 40.000 Kilometer im Jahr. Immer die Strecke Saarbrücken-Aachen, montags hin, donnerstags zurück. Das sind 247 Kilometer am Morgen. Die würde ich total gerne autonom fahren, weil da könnte ich noch ein bisschen dösen im Zweifelsfall oder andere Dinge tun. Würdest du autonom fahren?
Ja, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Wenn bei uns mal was zugelassen wird, dann funktioniert's. Das ist, glaube ich, auch typisch deutsch. Und was auch gut so ist. Ich habe mir auch Fehlerprotokolle angeschaut von den Unfällen in den USA, wo ich sage, hätte man vielleicht doch noch 4 Wochen warten sollen oder sich das mal vorher anschauen. Aber ich denke, wenn man das hier bei uns punktuell zulassen wird, dann wird das auch funktionieren. Und wenn man mal die Versuche im urbanen Raum anschaut mit all diesen netten kleinen Bussen, wo zwar noch jemand drinnen ist und die auch nicht schnell fahren, aber für im Prinzip die Systeme wandern schon dahin. Wenn man auf der anderen Seite die Computerleistung anschaut, was hier momentan kommt, also an dieser Massivparallelverarbeitung, dürfte also auch der Rechner, selbst wenn er hier über irgendeine Cloud oder über ein 5G-Netz kommt, diese ganze Datenflut, die man dann braucht, verarbeiten können.
Ja, das ist ja heute schon eine Herausforderung, ein stabiles 5G-Netz in Deutschland darzustellen, was sicherlich ein Muss ist für das Thema autonomes Fahren. Das Thema autonome Fahren im urbanen Raum, stimme ich dir zu, das ist vielleicht nicht die Priorität im Augenblick. Autobahn fände ich persönlich ideal, weil damit halt auch Verkehrsströme besser gelenkt werden können. Im nicht-urbanen Raum ist es natürlich in die von dir angesprochenen kleinen Pendelbusse oder Busse, die man auf Wunsch bestellt, eine wesentliche Verbesserung für den ländlichen Raum, um dort Mobilität auch wieder darzustellen. Weil das ist ja in den letzten Jahrzehnten durchaus im Bahnnetz, aber auch im ÖPNV an der einen oder anderen Stelle erheblich rückgebaut worden. Und das wäre eine kostengünstige Möglichkeit, um in einer Gesellschaft, die ja nun auch leider nicht jünger wird, Mobilität wieder in den Raum zu bringen, wo es gerade ein bisschen hapert, oder?
Ja, das sehe ich genauso. Wenn man mal einfach die jetzige Situation ein paar Jahre in die Zukunft denkt, ich komme aus einer ländlichen Gegend, da gibt es heute viele Ortschaften und auch mit nicht bloß 2 oder 3 Einwohnern, sondern auch ein paar 100 Einwohnern, wo kein einziges Geschäft mehr da ist, wo alle letztendlich selber in die nächste Stadt oder in das nächste größere Dorf fahren müssen. Oder man hat Freunde, Bekannte oder Verwandte, die das dann mitbringen. Oder man ist auf ÖPNV angewiesen, aber das wird dramatisch zunehmen. Einfach über die Überalterung der Gesellschaft oder einfach die Alterung der Gesellschaft. Eine Überalterung ist ja faktisch nicht. Wir werden eben älter und somit, wenn ich das einfach mal nochmal 5 oder 10 Jahre in die Zukunft denke, bei dem Fachkräftemangel gerade in puncto Bus- und Lkw-Fahrer werden wir nicht alles mit einem klassischen Bussystem abdecken können. Das merkt man heute schon und somit wird es auch in diesen ländlichen Räumen ÖPNV geben, der autonom fahren muss. Sei es, dass man Schiene wieder reaktiviert, gibt es noch in vielen Bereichen immer noch erhebliches Potenzial. Das ist eine Kostenfrage, wie man ja auch der Diskussion entnehmen kann. Oder weil man eben sagt, ich muss eben auch dann gezielt einzelne Strecken, die von einem autonomen Bus genutzt werden, so bauen, dass er hier fahren kann. Ich muss ja nicht die gesamte Straßenlandschaft, die wir hier haben, von heute auf morgen umbauen. Aber ich kann eben sagen, diese eine Straße oder dieses Straßennetz ist eben dann autonom befahrbar. Und das wird wahrscheinlich eine ähnliche Investition sein, wie man momentan die Investition hier in all die Fahrradwege nimmt, weil man auch sagt, ja, die Straßen sind dafür eben nicht geeignet. Ich brauche hier Alternativen für alle die, die eben auch im ländlichen Raum mit Fahrrad unterwegs sein möchten. Natürlich auch hier in Bayern noch der Freizeitaspekt. Ich kann hier eine Reihe von Touristen erreichen, die ich halt vorher nicht erreicht hätte. Das kommt sicherlich noch dazu.
Das war eine sehr, sehr interessante Zeit, die wir beide verbracht haben. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Wir sind jetzt kurz nach dem Regierungswechsel. Der CNA, wenn er so 2, 3 Wünsche frei hätte an die Regierung im Kontext Mobilität, was wären die?
Das erste ist, man muss positiver in die Zukunft gehen. Wir haben jetzt viele Jahre von vielen Menschen gehört, was nicht geht, wie es jetzt auch so schön gesagt worden ist. Wir sollten darüber reden, was ist möglich und wie können wir es umsetzen. Und dann gibt es immer 2 Seiten der Medaille. Und wenn ich in eine Richtung gehe, dann muss ich auch akzeptieren, dass die andere eben dann nicht mehr zur Verfügung steht. Also das Ganze positiv in die Zukunft tragen und auch voranschreiten und nicht immer zurückblicken und jammern. Und das Zweite wäre, das Ganze auch mit Sachverstand und Realitätssinn, also nicht mit diesen schönen Utopien, wie man es zum Teil gehört hat. Zu mir hat jemand gesagt, 20%, wenn alles teurer wird, soll man sich doch nicht so haben. So funktioniert's nicht. Es müssen realistische Lösungen gefunden werden, die der Mensch akzeptieren kann, die er auch privat oder beruflich oder die der Unternehmer in seinem Unternehmen umsetzen kann. Und das Dritte, wir müssen wieder mehr sinnvoll miteinander sprechen. Also sprich, nach vorne gerichtet und nicht immer, heute ist alles so schlimm oder, wenn man es mal auf den Punkt bringt, dieses Bahnbashing, das bringt keinen weiter. Wenn jeder ein bisschen dazu beitragen würde, dass es pünktlicher wird, weil er eben die Dinge sieht, die heute schon funktionieren. Und somit, glaube ich, sind wir heute schon viel, viel weiter, als wir glauben. Vielleicht haben wir uns die letzten paar Jahre auch vieles schlecht geredet. Und vielleicht müssen wir die Dinge nur realistisch sehen, so wie sie sind.
Das ist ein perfekter Abschluss, den ich noch ergänzen möchte, um den Punkt, ich bin ein großer Freund der Deutschen Bahn und wahrscheinlich einer der wenigen, die auch über das Thema Pünktlichkeit gar nicht so schlecht sprechen können. Weil ich glaube, 90% meiner Fahrten waren bisher immer pünktlich. Bin auch von Saarbrücken am Sonntag hierhin. Der Zug kam eine Minute vorher an. Also es ist so, wie du sagst, wir müssen die Sachen realistisch betrachten. Was können wir verändern? Und auf der anderen Seite vielleicht mal wieder viel, viel positiver in die Zukunft schauen, als wir das die letzten Jahre gemacht haben. Ich danke dir herzlich, dass du da warst, Rudi. Es war eine super angenehme Runde.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, Markus. Hat Spaß gemacht und ja, dann schauen wir mal, was wird. Genau. Aber positiv hilft immer.
Danke. Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.